Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute sprechen wir weiter über das Thema Hörstörung und zwar diesmal über die chronische Schwerhörigkeit, also Patienten, die einfach schon lange schlecht hören.
Das ist in unseren Augen ein recht wichtiges Thema. Weltweit sind laut der WHO etwa 450 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit betroffen. Und ungefähr ein Drittel von den Betroffenen hat mindestens 65 Jahre. Und es gibt einen klaren Zusammenhang mit dem Alter. In der Altersgruppe 60 bis 70 sind mehr als 20% betroffen und ab 70 eben über 30%.
Okay, also bei der Prävalenz muss man einfach nochmal klar differenzieren. Im Kindesalter dominieren die Schallleitungsschwierigkeiten, also vor allem Paukenergüsse, also Flüssigkeit im Mittelohr. Und das sind so temporäre Probleme, die man meistens mit einer kleinen OP lösen kann, also ein Schnittchen am Trommelfell und Einsetzen eines Drainageröhrchens. Und bei älteren Patienten, wie du gerade schon sagtest, dominiert die Schallempfindungsschwierigkeit und da geht es dann eher Richtung Hörgeräte. Da haben wir ja nochmal eine eigene Folge zu.
Genau, über Therapie, sprich auch über Hörgeräte, würden wir, glaube ich, nochmal in einer extra Folge sprechen. Aber vielleicht sollten wir schon mal drüber sprechen, warum die Diagnosestellung der Hörminderung so wichtig ist.
Ja, ganz wichtig. Ich glaube, dann nimmt man das auch ernst. Und wir nehmen es mit der Zeit immer ernster, weil wir eben besser verstehen, was die Auswirkungen sind. Fangen wir mal bei den Kleinen an. Wir hatten ja in der letzten Folge schon über das Neugeborenen-Hörscreening gesprochen, das seit 15 Jahren jetzt ungefähr hier verpflichtend eingeführt wurde. Und circa eines von 1000 Neugeborenen hat eine relevante angeborene Schallempfindungsschwierigkeit. Also ich spreche jetzt nicht von Fruchtwasser im Mittelohr, sondern etwas, was bleibt. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Diagnose überhaupt erstmal gestellt wird, weil die Eltern möglicherweise zunächst gar nichts merken. Das könnte das erste Kind sein, man weiß gar nicht, wie so ein Kind sich verhält und das Kind ist dann eben taub, ne?
Und in der letzten Folge hatten wir auch schon über die Hörbahn gesprochen. Das war ja relativ kompliziert. Also Hörbahn, wie kommen die Töne von peripher nach zentral? Wie werden die weitergeleitet? Wie werden die verarbeitet? Und eben für die Ausbildung der Hörbahn ist ein Input extrem wichtig. Und das bedeutet, wenn ein Kind nicht hört, wenn es einen cochlearen Schaden hat, dann bildet sich die Hörbahn gar nicht richtig aus.
Ja, und damit verliert man dann die Option für eine große Errungenschaft der Neurowissenschaften für das Cochlea-Implant. Ein CI, das ist die Abkürzung für Cochlea-Implant, stimuliert ja den Hörnerv direkt und ist deswegen auch auf eine funktionierende Hörbahn angewiesen.
Und es muss frühzeitig implantiert werden, dass sich diese Hörbahn ausbilden kann. Aber CI ist auch wieder eine Therapie. Und die wollten wir nochmal in einer gesonderten Folge besprechen. Da können wir dann auch nochmal auf neuere Sachen wie Hirnstammimplantat und sowas eingehen. Und seit diesem Jahr kommt ja auch ein weiterer Aspekt dazu. Und es ist die Gendiagnostik und tatsächlich auch die Gentherapie.
Ja, und viele dieser frühkindlichen Hörstörungen sind eben genetisch bedingt, mehr als die Hälfte. Und wir haben ja schon in der letzten Folge berichtet, dass wir in einer Studie im Europa, also deutschlandweit zumindest erstmalig, einen genetisch bedingten Otophellinmangel erfolgreich mit einer Gentherapie behandeln konnten.
Was ist so deine Einschätzung, dein Bauchgefühl? Zum Hörscreening wird da eine genetische Testung regulär dazukommen in Zukunft?
Ja, ich bin mir da eigentlich sehr sicher. Also die Tests werden immer günstiger, besser und auch besser verfügbar. Und ich habe jetzt auf dem HNO-Kongress mit einem Kollegen aus Holland gesprochen, der dort eben auch in der Gentherapie wissenschaftlich tief verwurzelt ist. Und er sagte, die machen das bei ihrer Klinik schon routinemäßig. Und ich denke, dass es in Europa und in den USA relativ bald flächendeckend kommen wird.
Okay, aber letztlich die Hördiagnostik ist aber auch bei älteren Kindern, also nicht nur bei Neugeborenen, extrem wichtig, gerade eben wegen der Sprachentwicklung.
Absolut. Also auch so ein harmloser, reversibler Paukenerguss, also Flüssigkeit im Mittelohr, kann langfristig Probleme machen. Der dickt dann so im Mittelohr ein wie so ein Sirup und fließt von alleine nicht mehr ab. Und wenn das dann über eine längere Zeit zu einer Hörminderung von 30, 40 dB kommt, dann bekommen die Kinder eine Sprachentwicklungsverzögerung. Du sagtest ja schon im Eingangs, dass Schallempfindungsschwierigkeiten bei älteren Patienten dominieren. Und bei so einer, ich sag mal, altersbedingten Schwierigkeit sagen wir im Fachjargon Presbyakusis. Und ich finde, ganz wichtig ist hier zu betonen, dass Alterung alleine natürlich nichts Krankhaftes ist. Das ist keine Krankheit. Genau wie Schwangerschaft auch keine Krankheit ist, sondern einfach der Körper in einen anderen Zustand versetzt wird. Und bei der Alterung baut der Körper natürlich mit der Zeit ab. Und wir haben gewisse Sinne, die sich nicht regenerieren. Und da gehört eben das Hören und auch das Gleichgewichtsorgan dazu.
Ja, genau. Also im Alter nehmen nicht nur Hören, nicht nur Gleichgewicht, auch andere Sinne wie Sehen wird ja auch beeinträchtigt. Und das Gleichgewichtsorgan, das hast du schon angesprochen, das nennen wir dann ja auch Presbyvertigo.
Ich glaube, den Begriff Presbyvisio gibt es denn auch. Wäre mir nicht bekannt. Müssen wir mal fragen. Also ja, das stimmt. Und das Interessante ist, es trifft eben den einen mehr und den anderen weniger. Und wir wissen schon vieles über die Ursachen, aber noch nicht alles. Und ich glaube, darüber sprechen wir jetzt in den nächsten paar Minuten.
Genau, ja. Über die Ursachen hat ja der Vorvorchef hier von dieser Klinik auch geforscht. Und der war dazu ja extra in Afrika.
Genau, Professor Plester, der eigentlich ein Pionier und Leuchtturm der Ohrchirurgie ist und hier die weltberühmte Tübinger Ohrschule etabliert hat, war eben auch als Feldforscher in Afrika unterwegs. Und da hat er im Sudan beim Stamm der Maban Hörmessungen durchgeführt, um eben zu schauen, wie der zivilisatorische Einfluss das Gehör beeinflusst. Dieses Volk lebt friedlich, ist keinem besonderen Lärm ausgesetzt. Und er konnte eben zeigen, dass die nicht diese gleiche altersbezogene Hörminderung haben, wie wir hier in der zivilisierten Welt.
Okay, das bedeutet also, unser Lebensstil und die damit verbundene tägliche Lärmexposition ist die Ursache.
Jein, also nicht alleine. Es gibt sogenannte Tough and Tender Ears. Ich finde diesen Begriff eigentlich ziemlich nett. Ist aus einer Publikation Anfang der 80er. Und man hat bis heute nicht ganz genau rausgefunden, warum es diese Tough and Tender Ears gibt. Aber der eine ist eben empfindlicher und der andere robuster. Und da scheinen die Gene schon eine Rolle zu spielen. Wie man so schön sagt in der Medizin, es ist eben eine multifaktorielle Genese.
Wie immer, sehr schön. Multifaktoriell ist ja immer so ein bisschen vage. Also wir wissen es tatsächlich nicht und wir gehen davon aus, der Lärm hat einen gewissen Einfluss, aber ja, wie du sagst, es gibt viele andere Gründe, warum jemand eben vergleichbar schlechter hört, bei vergleichbarer Lärmexposition hinten raus schlechter rauskommt wie jemand anders.
Ja, zum Lärm kommen wir gleich noch. Vielleicht nochmal zunächst, warum Hörstörungen beim älteren Patienten auch so problematisch sind. In einer vor kurzem publizierten Lancet-Studie zum Thema Demenz konnte eben gezeigt werden, dass Hören für Demenz ein unglaublich wichtiger Faktor ist.
Genau, und da ist es ja sogar so, dass eben Hören unter den wenigen modifizierbaren, also von uns beeinflussbaren Faktoren liegt, der extrem wichtig ist, eine Demenz vorzubeugen.
Absolut, so ist es. Und ich glaube, wir sollten das sehr ernst nehmen, weil wir einer alternden Bevölkerung ins Auge schauen. Wir zwei werden ja auch nicht jünger und irgendwann mal wollen wir auch für unsere Enkel noch fit sein. Ja, jetzt wird's zum Lärm. Also Lärm kann nicht nur Hörschädigungen machen. Ich denke, das ist jetzt so eine kleine Nebeninformation, aber die ist wichtig, weil es dazu auch gerade eine große Publikation der EU gab. Man sagt, ab 85 dB, also zum Beispiel Rasenmäher aus einem Meter Entfernung, über mehrere Stunden kann es zu einer lärmbedingten Schwierigkeit kommen. Das kommt so aus dem Arbeitsrecht. Wenn man an einer stark befahrenen Straße wohnt oder Fluglärm ausgesetzt wird, kommt es in der Regel noch nicht zu einer Hörminderung. Aber der Lärm kann halt trotzdem krank machen, zum Beispiel durch eine Stressbelastung. Da gibt es mittlerweile ziemlich gute umweltmedizinische Untersuchungen.
Vielleicht sollten wir jetzt, bevor wir mit Lautstärke, Dezibel um uns werfen, noch so ein paar Beispiele geben. Wie laut ist denn das? Wie kann man das einschätzen? Und dann können wir mal bei leisen Sachen anfangen. Wenn wir jetzt flüstern, dann haben wir ungefähr so 30 Dezibel. Irgendwie so ein sanfter Regen, den man hört, hat schon 50 Dezibel. Eine normale Unterhaltung zwischen uns zwei liegt wahrscheinlich so bei 65 Dezibel. Und dann haben wir 85 Dezibel, dann Rasenmäher im Meter Entfernung. Und so ein Düsenjet in Startposition, der dann Gas gibt, da sind wir dann schon bei den 110 Dezibel. Und die Schmerzgrenze, das, was wir dann auch gar nicht mehr aushalten können, das sind so etwa 130 Dezibel.
Ja. Und was halt da wichtig ist, dass Lärm nicht gleich Lärm ist, auch was die Lautstärke angeht. Besonders in dem gutachterlichen Bereich und der Arbeitsmedizin ist das eben ein großes Thema und häufig auch ein Streitpunkt. Wir hatten ja gerade bei der Unterscheidung gemacht, entsprechend der Lautstärke, dass wir einem kontinuierlicher Lärm von 85 dB eigentlich so der zentrale Schwellenwert ist. Aber es gibt eben noch eine andere Unterscheidung bei Lärm.
Genau, und gerade in der gutachterlichen Welt ist er, also das ist so der Richtwert, 85 dB über 8 Stunden am Tag. Das ist so das, wo man sagt, das ist dann eine Lärmexposition, die zu lärmbedingten Schwerhörigkeit führt.
Genau, ne? Das sind halt so typischerweise die Arbeiter beim Daimler, sagt man hier im Schwabenland, ne? Die lange am, wobei die haben natürlich super Gehörschutze. Das ist jetzt mittlerweile ein schlechtes Beispiel, aber das waren halt eben diese typischen Patienten, die zu uns gekommen sind. Wir wissen heute aber, dass eben der kontinuierliche Lärm das eine Problem ist. Gefährlicher an sich ist der Impulslärm, also zum Beispiel ein Gewehrschuss, der ist natürlich erstmal viel lauter. Aber auch dieser kurze, impulsartige Lärm ist wesentlich schädlicher für das Gehör als ein kontinuierlicher Lärm. Und das muss man eben auch berücksichtigen, dass Lärm nicht gleich Lärm ist. Möglicherweise gibt es da unterschiedliche Adaptationsprozesse. Wir haben da sehr komplexe Verarbeitung und, sagen wir mal, Nachregulationsmechanismen in der Hörbahn, wie die Olivo-Cochlearen Efferenzen. Genau, also Impulslärm ist schädlicher als kontinuierlicher Lärm, aber natürlich ist auch kontinuierlicher Lärm schädlich.
Ja, da hatten wir tatsächlich auch mal gemessen, in der Faschingszeit, so eine Kinderschießpistole mit diesen Platzpatronen. Und die war tatsächlich bis 100 Dezibel laut. Wenn du überlegst, dass die Kinder mit diesen Platzpatronen, und die lassen das dann direkt neben dem Ohr los. Also da kann man sich schon im Kindesalter einen wesentlichen Schaden zuziehen.
Oder der Klassiker ist der Knackfrosch.
Ja.
Brutal laut, weil die Kinder halten das ja direkt neben das Ohr. Ne?
Den kennen wahrscheinlich nur noch wir. Ich weiß nicht, ob man heute noch mit Knackfröschen spielt.
Heute kennt man nur noch den Kackfrosch wahrscheinlich. Okay, lassen wir das.
Ja, heute gibt es andere Spielsachen. Aber du hast gerade das Thema Gutachten angesprochen. Da hatten wir drüber ja auch schon im Rahmen der Diagnostikfolge gesprochen. Und da ist man besonders in der gutachterlichen Situation auf diese objektiven Testverfahren angewiesen, die der Patient eben nicht beeinflussen kann. Und wir hatten ja auch gesagt, mit den objektiven Hörmessungen messen wir eigentlich die Funktion der Haarzellen.
Genau. Und damit kommen wir unweigerlich zu dem, was eigentlich durch Lärm beschädigt wird. Auch wenn man bei der Schwierigkeit durchaus durch einen multifaktorialen Schaden sprechen kann, gehen typischerweise zuerst die Funktionen der äußeren Haarzellen verloren, weil die besonders empfindlich sind.
Und die Funktion der äußeren Haarzellen misst man eben mittels den otoakustischen Emissionen, hatten wir schon drüber gesprochen. Das heißt, bei Patienten, die eine Lärmschwerhörigkeit haben, denen müssen wir auch mit einem Funktionsverlust im Bereich der otoakustischen Emissionen rechnen.
Exakto, ganz genau so ist es.
Und was es dann in der Diagnostik noch gibt, ist ja für den lärmbedingten Hörverlust ganz typisch der Hörverlust im Reintonaudiogramm bei etwa 4 Kilohertz, diese C5-Senke.
Das ist richtig. Das ist so, ich sage zu den Studenten immer, sie gucken ein Audiogramm an, wie so ein Kunsthistoriker und sagen, das ist ein Picasso, weil sie das eben an der Form der Kurve erkennt. Ne? Also diese C5-Senke ist ganz typisch. Du sagtest 4 Kilohertz, das ist eben das Klassische, so eine Zacke. Das bedeutet, dass links und rechts von dieser Lärmzacke die Patienten besser hören. Das ist bei der altersbezogenen Schwierigkeit, also Presbyakusis, anders. Aus gutachterlicher Sicht kann die Senke auch ein bisschen im tieferen Frequenzbereich sein, also zwischen 3 und 4 Kilohertz. Und wenn der Hörverlust insgesamt schon sehr ausgeprägt ist, also der Patient einen sehr insgesamt starken Hörverlust hat, kann es sein, dass die Senke nicht mehr so stark zu sehen ist, weil eben der Gesamthörverlust diese Senke rausnivelliert, sage ich mal. Aber wenn man so eine 4 Kilohertz Zacke, also eine C5-Senke sieht, dann ist es ein sehr starker Hinweis auf eine lärmassoziierte Hörminderung.
Okay, so kurze Zwischenzusammenfassung. Lärm kann unterschiedliche Formen von Erkrankungen auslösen. Ich sag mal, Oberbegriff stressbedingte Erkrankungen. Und speziell für den HNO-Bereich haben wir vor allem die lärmbedingte Hörminderung, die bei größeren Lautstärken entstehen kann, die in der Regel über mehrere Stunden einwirken. Und dann haben wir gerade noch gesprochen über den Impulslärm und den Dauerlärm. Da müssen wir differenzieren, weil die eben sich unterschiedlich auf das Gehör auswirken.
Okay, also aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht will ich jetzt hier noch zwei Begriffe einführen, die jetzt in der Klinik nicht so ganz üblich sind, und zwar TTS und PTS. Bislang haben wir hier nur über PTS gesprochen, das ist der sogenannte Permanent Threshold Shift, also eine dauerhafte Hörminderung. Aber es gibt auch einen sogenannten TTS, also einen Temporary Threshold Shift.
Und den kennen wir wahrscheinlich alle noch. Typisch, wir waren abends feiern in der Disco, sind mit dem Auto nach Hause gefahren und haben dabei noch Musik gehört und steigen morgens wieder ins Auto ein und sind erschrocken, wie laut das Radio ist. Und das ist eben beim TTS, nach einer Lärmexposition, gibt es eine vorübergehende Hörminderung, die sich dann aber eben wieder normalisiert.
Ja, und das Interessante ist, die Hörschwelle, also die tonaudiometrische Hörschwelle normalisiert sich, auch die Funktion der otoakustischen Emission normalisiert sich. Und deswegen dachte man lange, dass dieser TTS ohne bleibende Schäden ist. Und dann hat man aber in tierexperimentellen Studien feststellen können, dass es doch zu einer partiellen Deafferenzierung im Bereich der inneren Haarzelle kommt. Also wo quasi dann, wir sprachen ja immer bisher von äußeren Haarzellschaden und die innere Haarzelle ist auch noch funktionsfähig, aber da, wo sie dann quasi die Synapse zum Hörnerven hat, kommt es zu einer vorübergehenden Deafferenzierung und dann wieder eine Reafferenzierung, und deswegen hat man das in vielen Studien jahrelang wahrscheinlich übersehen. Und dieser Prozess geht trotzdem mit einem gewissen Funktionsverlust einher, den wir halt mit den bisherigen Methoden nicht gut erfassen konnten.
Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Der sogenannte TTS führt eben zu dauerhaften Schäden, ist also eigentlich gar nicht so temporär, wie der Name vermuten lässt.
Na klar, ich denke, es gibt da ein gewisses Spektrum. Also es gibt vielleicht auch so einen ganz leichten TTS, und in dieser Studie hat man natürlich bei Tieren einen relativ hohen Grenzwert erreicht. Aber also auch wenn wir, die Take-Home-Message hier ist, wir sehen eine Normalisierung in der Tonaudiometrie in den OAEs nach einer Lärmexposition, heißt nicht, dass es nicht dennoch eine, sagen wir mal, Narbe oder einen kleinen bleibenden Schaden gibt. Ne?
Also das Rockkonzert oder die Disco ist vielleicht doch ein Teil des Multifaktoriellen, was im hohen Alter dann zu einem dauerhaften Hörverlust führt.
Genau. Und ja, das ist eben das, was man dann möglicherweise eben Hidden Hearing Loss nennt.
Genau. Also super spannend, und da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht werden. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal auf das Thema der Ototoxizität ein.
Ja, auch super spannendes Thema und viel breiter, als man denkt. Also Lärm ist im weiten Sinne ja auch ototoxisch.
Ja, so komme ich tatsächlich auch drauf. Ich dachte, wir sind beim Rock'n'Roll und da sind die Drugs ja nicht so weit. Und für uns in der HNO ist der Klassiker Gentamicin oder eben Cisplatin.
Ja, ich denke, das sind zwei besonders wichtige Substanzen, auf die wir vielleicht noch ein bisschen eingehen sollten. Gentamicin ist ja ein Aminoglykosid-Antibiotikum und eben nicht nur Gentamicin ist ototoxisch, sondern alle Aminoglykoside. Und das sind ja heutzutage eher Reserveantibiotika. Also wir haben selten Patienten, die mit einer Gentamicin-Behandlung zu uns dann in die Klinik kommen. Und was ganz interessant ist, dass eben, wenn wir eine Substanz mit Ototoxizität haben, die meistens eben auch eine Nephrotoxizität haben. Und das liegt eben daran, dass Ohr und Niere physiologisch gesehen sehr ähnlich sind.
Das würde ja auch bedeuten, ne? Schleifendiuretika, die auf die Niere wirken, sind grundsätzlich auch ototoxisch.
Ganz genau, ne? Und meistens ist es allerdings so, dass bei den Schleifendiuretika es nicht zu einem dauerhaften Schaden kommt, es sei denn, man kombiniert die. Also es gibt natürlich so Tiermodelle, wo wir Hörschäden induzieren, wo wir einen gezielten Hörschaden induzieren wollen mit Gentamicin und einem Schleifendiuretikum. Habe ich auch vor 5 Jahren publiziert. Also das gibt es Kombinationen sozusagen, aber Gentamicin alleine wirkt schon auch in mittleren Dosen ototoxisch, wohingegen Schleifendiuretika aus meiner Sicht nicht so problematisch sind. Und es gibt ja solche Flyer, die wir teilweise mitgeben, was man alles nicht nehmen darf. Eben Schleifendiuretikum sehe ich an der Stelle nicht so kritisch.
Gut, jetzt ist Gentamicin ein Reserveantibiotikum. Für die antibiotische Therapie sehen wir relativ wenige Patienten, die das bekommen. Aber da hatten wir auch schon in der Folge, wo wir den Morbus Meunier besprochen hatten, drüber gesprochen, dass wir uns tatsächlich in der HNO Gentamicin zunutze machen und dass wir gezielt Gentamicin einsetzen, um nicht nur die äußeren Haarzellen, aber auch vor allem die vestibulären Haarzellen bei Morbus Meunier abzutöten. Und da spritzen wir Gentamicin eben ins Ohr, um das Gleichgewicht sogar auszuschalten und damit diese Schwindelanfälle im Innenohr zu verhindern.
Ja, also wir hatten es ja schon bei der Meunier-Folge besprochen und ich finde es tatsächlich immer noch ein ziemlich krasses Konzept, ein Sinnesorgan auszuschalten, damit es einen nicht mehr Probleme bereitet. Aber es ist halt so, Patienten, die am täglichen Leben eben nicht mehr teilnehmen können, weil sie dauernd Schwindelanfälle haben, die dürfen ja dann auch nicht mehr Auto fahren, da sehe ich das schon als gerechtfertigt, aber da muss der Leidensdruck entsprechend groß sein. Und ja, wie bereits gesagt, führen wir das immer wieder auch durch, aber mittlerweile kriege ich Patienten häufig auch anders behandelt.
Und gerade bei der Antibiotikatherapie haben wir schon in der Regel gute Alternativen zu Gentamicin. Bei der Chemotherapie mit Cisplatin gibt es auch Alternativen, aber nicht so richtig gute teilweise.
Ja, also zum Thema Onkologie haben wir ja schon relativ viel besprochen. Ich finde, es waren auch spannende Folgen. Und da ist halt so, dass es Studien und Empfehlungen gibt, wie so eine adjuvante Chemotherapie oder Radiochemotherapie eben aussehen soll. Im Kopf-Hals-Bereich ist es häufig eben 5-FU, also 5-Fluorouracil mit Cisplatin in Kombination. Das unterliegt sicherlich einem gewissen Wandel im Moment, aber platinhaltige Chemotherapeutika haben aktuell noch einen großen Stellenwert. Die Patienten bekommen vor den Chemotherapien, also wenn die ein ototoxisches Chemotherapeutikum bekommen, kommen die bei uns zum Hörtest und in der Regel eben nach jedem Zyklus nochmal und wenn irgendwas Auffälliges ist. Und bei Cisplatin kann man versuchen, dann zu Carboplatin umzustellen oder man lässt eben die Platintherapie weg. Und es gibt ja nicht nur HNO-Patienten, die Cisplatin bekommen, sondern auch andere Bereiche. Und ein, ich finde, wichtiger Bereich ist die Urologie. Und da bekommen eben junge Patienten bei Hodenkrebs auch relativ hohe Dosen Cisplatin und haben da gutes Ansprechverhalten. Ein paar haben eine Resistenz. Und da kommt es doch regelmäßig zu relevanten Hörschädigungen bei noch relativ jungen Patienten.
Das ist ja wirklich problematisch. Wir haben junge Patienten mit einem Hodentumor, und bekämpfen letztlich diesen Tumor, aber induzieren dadurch Hörschäden. Und da das systemisch gegeben wird, eben auf beiden Seiten, Aber da gibt es auch neue Entwicklungen, Therapieoptionen. Da können wir hoffentlich mit einem unserer Gäste, die für die kommende Folgen geplant sind, drüber sprechen. Aber ich würde sagen, an der Stelle verrate ich jetzt mal nicht mehr.
Nee, wir verraten nichts. Also, vielleicht nochmal zum ASS. Wir hatten ja Ototoxizität vorhin besprochen. Aspirin wird ja häufig genommen. Und das führt in einer hohen Dosis auch zu einem Hörverlust und einem Tinnitus. Der ist aber auch nur temporär.
Okay, bevor jetzt alle aufhören, Aspirin zu nehmen oder ASS, da muss man schon ein paar Gramm schlucken. Also weit über dem, was in der Packungsbeilage empfohlen ist. Bei einer Aspirintablette am Tag passiert da jetzt noch nichts.
Nee, da passiert nichts. Da kriegt man höchstens Nasenbluten. Ist auch das Blut verdünnt. Ja, und wir nutzen das Aspirin, also die aktive Form des Salicylat, tatsächlich auch bei uns im Labor, wenn wir im Tiermodell einen Tinnitus induzieren wollen, weil wir halt sicher wissen, dass das funktioniert. Und wir haben ein Verhaltensmodell, das wir schon vor 15 Jahren oder etwas länger etabliert haben, wo wir eben bei Tieren durch Verhaltensänderungen messen können, ob sie ein Ohrgeräusch haben oder nicht. Und ja, die Tiere sind natürlich sehr wertvoll. Die werden über Monate lang trainiert, in so einer Skinnerbox nennt man das. Und über ihr Verhalten eben, die werden Geräusche präsentiert. Und wenn die nicht mehr zwischen Geräusch und Nichtgeräusch differenzieren können, weil sie ein Ohrgeräusch haben, also ein Dauergeräusch, dann sehen wir eine Verhaltensänderung. Und wir müssen die Tiere natürlich einmal testen mit einem reversiblen Medikament und dafür nehmen wir Salicylat. Ne? Okay, also dann denke ich, war es zum Thema Otoxizität schon relativ viel und dann kommen wir vielleicht nochmal auf einen Teilbereich im Kopf-Hals, wo man gar nicht so dran denkt, die Strahlentherapie. Also gerade Patienten mit Kopf-Hals-Karzinom bekommen ja häufig eine Bestrahlung und primär oder adjuvant. Und da ist gerade bei Epipharynx-Karzinom oder Oropharynx-Karzinom oder auch bei der Parotis häufig die Cochlea mit im Strahlenfeld drin.
Das ist tatsächlich etwas, das wir im Alltag so gar nicht bedenken. Wir reden immer vom chemotherapie-induzierten Hörverlust. Aber das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Und auch ein interessanter Punkt und wahrscheinlich auch wieder einer der Multifaktoren, die am Ende unseres Lebens dazu führen, dass wir schlechter hören oder diese Patienten vielleicht doch noch schlechter hören als ohne die Therapie.
Ja, und dazu gibt es wieder relativ wenig systematische Forschung, weil im Fokus bei diesen Patienten natürlich das Überleben steht. Und wir haben hier ein Projekt mit der Radioonkologie, wo wir eben versuchen, die Cochlea im Rahmen von der Strahlungsplanung besonders zu schonen, ohne eben Einbußen, was die Therapieeffektivität angeht, zu haben und vor allem auch, um nicht quasi andere Nebenwirkungen zu erhöhen, wie zum Beispiel Schädigung der Speicheldrüse, was dann zu Mundtrockenheit führt oder eben der Haut. Ne?
Gut, jetzt haben wir doch schon ein relativ breites Spektrum an Ursachen und ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiges Spektrum an Ursachen für die Schallempfindungsschwierigkeit besprochen. Und wir könnten sicherlich noch eine relativ lange Zeit darüber weitersprechen. Und wir werden auch nicht alle bis ins letzte Detail besprechen können. Dazu reicht zumindest für diese Folge die Zeit nicht. Aber ich denke, eine wichtige Ursache haben wir noch nicht gesprochen. Das würde ich gerne noch ansprechen. Und das ist das Thema Akustikusneurinom.
Okay, harter Cut. Aber du hast recht. Also ich denke, auf das Akustikusneurinom sollten wir nochmal eingehen und jetzt ein paar Minuten dafür reservieren. Ne?
Der Name Akustikusneurinom ist schon mal ein bisschen irreführend, weil es sich ja eigentlich streng genommen um ein vestibulares Schwannom handelt. Also ein gutartiger Tumor, der von dem vestibulären Teil des achten Hirnnervs von den Schwannzellen ausgeht.
Genau so ist es. Und in meiner Sprechstunde sehe ich relativ häufig Patienten mit einem Akustikusneurinom. Typischerweise werden die vom HNO-Arzt überwiesen oder die kommen eben zu einer Zweit- oder einer Drittmeinung. In meiner Erfahrung ist es so, dass der überwiegende Anteil der Patienten initial einen Hörsturz hatte, mit oder ohne Schwindel. Und dann der HNO-Arzt im Verlauf ein MRT vom Schädel veranlasst hat. Es gibt leider doch einige Patienten, die eine regelrechte Odyssee mit vielen Hörstürzen und Schwindel gehabt haben und relativ spät diagnostiziert werden, weil einfach keiner auf die Idee gekommen ist, eine Bildgebung zu machen.
Das heißt, du würdest bei jedem Hörsturz gleich ein MRT machen?
Das halte ich jetzt wiederum auch ein bisschen für übertrieben. Also wenn ein Patient einen Hörsturz hatte, Thema Hörsturz werden wir vielleicht nochmal im nächsten Semester besprechen, ne? Wenn ein Patient einen Hörsturz hatte, der sich komplett wieder normalisiert hat und dann ist auch Ruhe, dann würde ich kein MRT machen. Aber wenn jemand rezidivierende Hörstürze hat oder einfach ein relativ ausgeprägter Hörverlust bleibt, dann würde ich es ziemlich großzügig indizieren.
Früher hatten wir auch noch keine MRTs, beziehungsweise wir hatten noch keine guten MRTs zur Verfügung. Und da war die Standarddiagnostik ja eine BERA.
Ja, das stimmt. Also da hat man unterschiedliche Untersuchungen durchgeführt. Aber die BERA war ganz wichtig. Über die BERA hatten wir ja schon gesprochen. Da messen wir ja im Prinzip die Hörbahn. Und da sieht man eine deutliche Latenzverschiebung der Laufzeit. Aber heutzutage ist eben die MRT-Diagnostik im Vordergrund stehend und ich persönlich, wenn die Patienten jetzt hier in der Sprechstunde sind, mache gar keine BERA mehr.
Ich würde sagen, ich mache das im klinischen Alltag auch nicht mehr, zumal du bei der BERA auch die diagnostische Lücke hast, dass du kleine AKNs vielleicht gar nicht erkennst. Also ja, ich glaube, für unsere Klinik kann man sagen, spielt die BERA eine kleine Rolle, eher dann das MRT.
Genau, es kostet eben nicht nur viel Zeit, sondern es bringt eben auch gar nicht so viel zusätzliche Informationen. Es hat fast nur Konfirmatorisches, ne? Und auch für den Verlauf ist es nicht so wichtig und da kommen wir ja nachher drauf zu sprechen. Für mich ist so der minimale Datensatz eine Reintonaudiometrie, die otoakustischen Emissionen und eben ganz wichtig die Sprachaudiometrie. Diese Untersuchungen sind eben deutlich schneller und häufig kann man da schon sehen, dass Patienten, die ein ziemlich gutes Gehör in der Tonaudiometrie haben, also eine gute Hörschwelle, schon ein relativ schlechtes Sprachgehör haben. Das ist so eine Faustformel, für mich zumindest, dass je zentraler der Schaden ist, desto stärker der Funktionsverlust in diesen Sprachbereich reingeht und weniger im Tonbereich ist.
Und weil die Kompression des Nerven durch den Tumor zentraler ist als ein cochlearer Schaden, hat man eben schon früher Probleme beim Sprachverstehen.
Ja, da sprichst du aber auch einen unglaublich wichtigen Punkt an, der, soweit ich weiß, es auch noch in kein Lehrbuch geschafft hat, aber in eine Studie. Natürlich kann man erstmal logisch und vielleicht auch naiv denken, habe ich natürlich auch gedacht, dass die Kompression des Nerven im inneren Gehörgang, der schlussendlich ja nur eine knöcherne Röhre ist, keine Expansion zulässt und es dann zu so einer Art Autostrangulation vom Nerven kommt. Eben der Tumor komprimiert den Nerven und sich selbst.
Jetzt bin ich aber gespannt, hast du angeteasert. Das scheint ja dann nur die halbe Wahrheit zu sein.
Ja, also diese Tumoren produzieren Proteine, die wir auch in der Cochlea nachweisen können dann. Eben bei den einen Patienten mehr, bei den anderen weniger. Und die, die halt besonders früh schlecht hören, bei denen ist diese Proteinexpression größer. Und es wird möglicherweise axonal dorthin transportiert. Und somit kommt es eben häufig auch zu cochlearen Schäden. Und die Patienten haben dann eben auch schlechte OAEs.
Also die vom Tumor produzierten Proteine sind letztlich ototoxisch und machen die Cochlea kaputt. Das würde ja auch mit meinem Eindruck korrelieren, dass die Tumorgröße per se gar nicht immer so viel mit dem Grad der Hörminderung korreliert, wie man eben annehmen würde.
Ja, tatsächlich beobachte ich das auch so. Es ist natürlich logisch und klar, dass die Tumoren mit der Zeit größer werden und nicht kleiner werden. Und es ist auch so, dass das Hören mit der Zeit nie besser wird, sondern tendenziell nur schlechter. Deswegen, wenn wir das jetzt longitudinal betrachten, ist natürlich ein größerer Tumor, was die Funktion angeht, prognostisch schlechter als ein kleinerer Tumor. Aber zum Zeitpunkt der Erstdiagnose, also wenn der Patient symptomatisch wird das erste Mal, da sehen wir auch viele große Tumoren mit Hirnstammkompression und Pipapo, die teilweise eben noch eine sehr gute Hör- und Gleichgewichtsfunktion haben.
Gleichgewichtsfunktion, du sprichst gerade an, Das haben wir bisher unterschlagen.
Ja, sorry, also das fehlte jetzt in meinem minimalen Datensatz. Ich würde immer auch eine Kalorik machen und einen Videokopfimpulstest, um eben die vestibuläre Funktion quantifizieren zu können. Und da sieht man auch teilweise Patienten, die sind fast taub und haben eine super vestibuläre Funktion. Und umgekehrt gibt es natürlich auch. Und jetzt vielleicht nochmal zur Diagnostik. Ist ein bisschen schwierig, das jetzt politisch gut rüberzubringen, aber es ist eben unglaublich wichtig bei den Acousticus Neurinom, dass man ein gutes MRT hat und dass man eine kontrastmittelgestützte Untersuchung macht. Und zwar ist es so, dass es dann doch immer wieder diese kleinen intrakochlearen Schwannome gibt, die früher leider regelmäßig übersehen wurden. Und es gibt eben bei den niedergelassenen Radiologen eine unglaublich große Spannbreite. Es gibt Leute mit herausragenden Geräten und auch unglaublich große Erfahrung im neuroradiologischen Bereich, die da ohne große Hürden Kontrastmittel geben. Aber es gibt eben auch ziemlich schlechte Geräte und Kollegen, die der Meinung sind, dass sie für die Diagnosestellung das nicht brauchen. Und diese Patienten müssen wir dann teilweise eben nochmal ins MRT schicken. Und ich finde das ziemlich überflüssig.
Jetzt wieder zurück zum Alltag. Wichtiger Punkt, den wir zumindest, wenn wir über AKN sprechen, mit anschneiden sollten, ist die offizielle Einteilung. Die offizielle Einteilung berücksichtigt jetzt noch gar nicht irgendwelche Proteine, sondern die geht mehr oder weniger über die Tumorgröße. Die Einteilung wird nach COS vorgenommen und die kann man sich recht gut merken. COS Grad 1 ist eine Tumorgröße kleiner 1 cm, 10 mm. Bei COS Grad 2 haben wir kleiner 2 cm, 20 mm. Bei COS Grad 3 sind es 30 mm. Und dann die 4 ist eben größer als 30 mm. Und da kann man auch ein bisschen gucken, wo genau liegt das AKN. Also ist es rein im Gehörgang, also im Meatus Acousticus Internus, oder wächst es denn eben mit der zunehmenden Größe Richtung Kleinhirnbrückenwinkel?
Genau, ne? Also das ist dann eben bei Grad 4, die haben dann eine Kompression des Hirnstamms und das sind dann Patienten, da müssen wir dann operieren oder behandeln, sage ich jetzt mal, auch wenn ja der Patient eigentlich sagt, im Moment geht's mir gut. Also so eine Einteilung ist halt wirklich wichtig, auch für die Beratung der Patienten und Therapieoptionen. Lässt allerdings diesen funktionellen Aspekt komplett raus. Ne? Das ist rein deskriptiv, das ist eigentlich eine MRT-gestützte Einteilung.
Genau, aber es bietet so eine gewisse Stütze. Und wenn wir jetzt bei der Therapieoption sind, dann müssen wir einmal sagen, es gibt natürlich die Operation, es gibt Gamma Knife oder Cyberknife und es gibt Abwarten und MRT-Bilder im Verlauf machen, also Wait and Scan.
Genau, das sind aktuell die drei Säulen der Acousticus Neurinom Therapie. Vielleicht kommt in den nächsten paar Jahren noch eine vierte Säule, eine medikamentöse Säule dazu. Und dazu gehört immer auch ein relativ ausführliches Beratungsgespräch. Also wir HNO-Ärzte haben ja hier eine hohe Taktung. Ich habe ja niedergelassene Kollegen, die teilweise 100 Patienten am Tag sehen. Für diese Patienten muss man sich Zeit nehmen. Und man muss auch auf den Patienten hören, wie der so tickt. Also es gibt eben viele Patienten, die sagen, ich habe da einen Tumor, ich will den weghaben, ich kann deswegen nicht mehr schlafen. Und da würde man eher zu einer Therapie früher raten und vielleicht auch eher zu einer Operation. Und grundsätzlich ist es so, dass sowohl die Operation als auch diese fokussierte Bestrahlung, also Gamma oder Cyberknife, zu keiner Funktionsverbesserung führen. Das ist ganz wichtig, dass sie das verstehen, die Patienten, sondern wenn überhaupt zu einer Verschlechterung und zu Nebenwirkungen. Und das ist eben Teil dieses Gesprächs.
Und dann sicherlich auch ein wichtiger Teil des Gesprächs muss einfach sein, dass man den Patienten darüber aufklärt, dass diese Tumoren unglaublich langsam wachsen und es wirklich in vielen Fällen eine gute Option ist, einfach abzuwarten und zu gucken, wie ist das Wachstum, wie ist der Größenverlauf. Und dann ist vielleicht ein Jahr später, macht man ein MRT und sieht, gibt es überhaupt eine Dynamik oder ist der Tumor einfach von der Größe her gleich? Und therapiekritisch ist ja, wie du schon gesagt hast, bei der Tumorgröße vor allem ja Grad 3, Grad 4, die das Risiko einer Hirnstammkompression haben und da muss man dann handeln.
Ja, genau. Aber über das Thema Therapie sprechen wir nochmal ausführlicher in einer späteren Folge. Und ich glaube, wir haben auch was ganz Wichtiges vergessen, was wir nochmal kurz adressieren sollten, und zwar die Neurofibromatose.
Absolut. Die Ursache für ein AKN ist häufig unbekannt, aber klar, im Rahmen der Neurofibromatose muss man an AKN denken und umgekehrt. Beim AKN sollte man auch an die Neurofibromatose denken. Da gab es vor so circa 3 Jahren eine neue Nomenklatur, die vorgeschlagen worden ist. Da gibt es viele Unterklassen. Vereinfacht, grundsätzlich unterscheiden wir klinisch die Neurofibromatose Typ 1 von der Neurofibromatose Typ 2. Typ 1 ist die periphere Neurofibromatose. Da kommt es typischerweise, wenn sie im Kontext mit Akustikusneurinom auftritt, zu einem einseitigen Tumor. Und bei der Neurofibromatose Typ 2, auch zentrale Neurofibromatose genannt, da hat man häufig bilaterale Akustikusneurinome. Und deswegen gibt es eben auch seit einigen Jahren eine systemische Therapie mit einem Antikörper, dem Avastin, die man zumindest versucht.
Genau, also da sind wir schon fast wieder im Therapiebereich, ist aber auch super spannend und da kommen wir, wie gesagt, nochmal in einer der nächsten Folgen drauf zu sprechen.
Okay, ich glaube, für heute haben wir doch relativ viele wieder besprochen. Ich fasse nochmal grob zusammen. Wir hatten heute in unserer zweiten Folge zum Thema Hörstörung relativ viele verschiedene Ursachen für eine Hörminderung im Bereich des Innenohrs angesprochen. Wir hatten ein bisschen über Diagnostik gesprochen, welche Diagnostik sinnvoll ist und welche Folgen ein unbemerkter Hörverlust haben kann. Und wir haben relativ ausgeprägt über eine Lärmschwierigkeit gesprochen, über Ototoxizität bei Medikamenten und jetzt zum Schluss noch über das AKN.
Ja, vielen Dank. Wie immer tipptopp zusammengefasst.
Dann bleibt mir für heute noch zu sagen, dann war das Folge 18 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AV, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab, talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.